Läuft?
Ja. Mhm. Läuft.
Ja. In den letzten Folgen haben wir tatsächlich ja schon immer ein bisschen gemeckert und relativ viel kritisiert. Jetzt ist ein Unentschieden in der Champions League dazugekommen und ein Auswärtssieg in Leeds. Mal gucken, wie es heute ist. Wir sind heute in voller Besetzung. Max ist da, Janis ist da und David ist da. Wie fühlt ihr euch nach dem gestrigen Spiel?
Dann fange ich mal an, weil ich habe es nicht geschaut. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen zu gucken. Aber dann kam mir leider die Hertha in die Quere, wo ich auch schon ewig nicht mehr vor Ort war. Und dann habe ich es jetzt gar nicht live geschaut und habe es immer nur bei Twitter verfolgt. Auch das Bodo-Glimt-Spiel konnte ich leider nicht gucken. Also ich kann mir mal wieder gar nichts machen. Ich schwöre, aber es wird besser.
Okay. ja, die Stimmung ist ja zumindest eigentlich ganz gut nach dem gestrigen Spiel, nach dem Bodo-Glimt-Spiel nicht. Bevor wir aber...
Ich wollte auch ganz kurz einhaken und noch meine Gefühlslage teilen. Ich sag mal so, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ja, du hast recht, man fragt sich so ein bisschen, also man hat noch viele oder einige fußballerische Fragezeichen, auch im gestrigen Spiel war es besser, was, sag ich mal, die Chancenkreierung angeht, aber auch, glaube ich, noch nicht. Es war ein Schritt nach vorne, aber es war noch nicht da, wo man wirklich sein will. Es war aber auch, ja, es war auch irgendwie ein in dem Sinne spezielles Spiel, als dass es ja auch sehr stark geregnet hat. So dieses klassische Klischee eines, ich mal, toughen Auswärtsspiels bei einem Aufsteiger. Aber was man ja bottomline sagen muss, dass wir tabellarisch sehr gut dastehen, dass wir auch in der Champions League jetzt okay dastehen, dass die Ergebnisse irgendwie kommen, so. Und das ist irgendwie eine gefährliche Situation, aber per se finde ich, ist es auch erstmal positiv zu beobachten oder positiv zu sehen, dass die Mannschaft in der Lage ist, zu punkten. Auch in, sag ich mal, widrigen Umständen, verletzungsbedingt widrigen Umständen und ja, da einfach, man fragt sich so ein bisschen, wo kommen denn die ersten Punkte her? Wo kommen denn die Siege, wo kommen die Unentschieden her? Weil das, was wir sehen, ist halt teilweise noch ein bisschen mager, aber wir holen trotzdem Siege, Unentschieden und jetzt mit Ausnahme des Bournemouth-Spiels vermeiden es eben zu verlieren. Und ich habe gestern, ich weiß nicht, das hatte, glaube ich, gestern einer der Kommentatoren gesagt, ich weiß nicht, ob es im deutschen oder im englischen Feed war, dass die Spurs eine der wenigen Mannschaften sind, ich weiß nicht, ob es die einzige, die in der Premier League noch kein Tor in den letzten 15 Minuten kassiert haben. Das sind so, sag ich mal, so kleine Stats, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, aber, sag ich mal, Indikatoren auch, dass die mich positiv stimmen. So, dass ein Fundament gebaut wird. Und wir haben natürlich noch nicht den letzten Entwicklungsschritt, die letzte Entwicklungsstufe erreicht. Ich glaube, da fehlt noch einiges. Aber nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, auch falsch, jetzt irgendwie nach, ich sag mal, einigen doch eher uninspirierten Leistungen und dann teilweise ja auch gegen die Wolves und gegen Bodo, wo man Kent nicht gewonnen hat, da jetzt direkt die große Krise auszurufen.
Ja, es ist, das mit den letzten 15 Minuten habe ich auch gelesen. Das ist so ein bisschen weirder Stat, was sagt gar nicht so viel aus, aber ein Set, den ich wiederum ganz, ganz gut finde, ist, Tottenham hat noch keinen einzigen Punkt nach Führung gegeben. Das ist, zeigt eben, wenn wir dann irgendwann mal Tore schießen, dann geben wir eben diese möglichen Punkte auch einfach nicht mehr her. Ich fand das Spiel, ich habe Bodo Glimt auch nicht gesehen, konnte ich zeitlich nicht. Da waren die Leute ja wenig begeistert von, aber das gestrige Spiel fand ich eigentlich ganz okay. Also einige schöne Ansätze. Janis, willst du noch kurz was sagen? Wie fühlst du dich nach dem Spiel?
Ja, also ich habe das Spiel gestern mit einem Haufen Freunden geguckt, weil mein bester Freund Geburtstag gefeiert hat. Ich konnte sie überzeugen, dass wir dann nicht irgendwie zweite Liga oder so gucken, sondern Tottenham. Und die sind dann spontan natürlich alle zu Leeds Ultras mutiert. Dementsprechend bin ich dann froh, dass wir das Spiel noch gewonnen haben, aber nee, aktuell fühle ich mich gut aufgrund der Punkte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir ein zweites Arsenal werden. Standardtore, sonst ziemlich defensivlastiger Fußball. Mal gucken, was da noch so kommt, aber aktuell, ich bin mit den Punkten sehr glücklich. Ich denke nicht, dass das so einbrechen wird, wie viele jetzt sagen, dass wir diese Punkte nicht immer holen werden. Ich habe da irgendwie weniger Befürchtung als unter Ange, dass die Ergebnisse gut bleiben, aber ja, wie gesagt, aktuell fühle ich mich gut. Ich bin gespannt, was Thomas Frank noch so in den nächsten Monaten da weiterentwickeln wird.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Besprechung der aktuellen Situation reingehen, gibt es trotz Platz 3 in der Premier League leider eine schlechte Neuigkeiten. Und zumindest für HörerInnen dieses Podcasts. Denn wir müssen sagen, oder ja, David sagt euch dann gleich, dass das seine letzte Aufzeichnung ist als reguläres Mitglied bei Underlane.
Genau, du sagst es, Felix. Transfer-News, obwohl das Transferfenster eigentlich schon geschlossen ist. Wobei, es ist kein Transfer, es ist mehr ein Karriereende. Ich wechsle ja zu keinem anderen Podcast, aber wie Felix gerade schon gesagt hat, wird das jetzt erstmal meine letzte Podcast-Folge sein. Ich hoffe sehr, dass, es ist nur erstmal auf Zeit, dass ich irgendwann vielleicht nochmal als Gast zurückkehre, aber das liegt ja nicht mehr in meiner Hand, sondern in eurer. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen, vor allem aus zeitlichen Kapazitäten, mit der Arbeit nebendran, mit vielen anderen Hobbys, Freundschaften, sozialen Kontakten und so weiter, Sport. Da ist es nicht immer ganz leicht, dann die Aufnahmen noch dazwischen zu quetschen. Und das merke ich einfach, dass das mir immer schwerer fällt. Und diese Entscheidung, die ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Habe es ein bisschen vor mir hergeschoben, auch weil mir der Podcast total ans Herz gewachsen ist. Wir machen das jetzt seit bald 4 Jahren, Februar, also Anfang 2022, waren so die Anfänge, sind wir zusammengekommen, wirklich, und ich muss es nochmal irgendwie betonen, dass wir kannten uns wirklich gar nicht. Es war komplett random, es hätte auch irgendwie ganz nach hinten losgehen können, dass man nämlich irgendwie denkt, was sind das denn für komische, aber nein, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 150 Folgen oder so, ich weiß es gar nicht genau, sind wir zusammengekommen, mal mehr, mal weniger, teilweise noch zu Beginn, wo ich auch noch studiert habe und auch noch dementsprechend ein bisschen mehr Zeit hatte, teilweise zweimal die Woche, ich weiß auch mit Champions League Saison 22, 23 und dann immer noch Premier League, haben viele verschiedene Phasen durchlebt, konnte der Beginn der Ange-Ära, das Ende der Ange-Ära, den gemeinsamen Titel, von dem wir lange geträumt haben und dabei viele, viele Highlights, sag ich mal, erlebt. Diese Transferfolgen, die immer viel Spaß gemacht haben, Kaderplanung. Wir hatten einige Gäste da, waren im Fernsehen. Ich glaube, wir alle, also Felix, Max und ich waren alle mal im Fernsehen. Janis kommt sicher auch noch irgendwann bei Sky Sports News in den Feed.
Janis, ich kümmere dich da.
Genau. Genau. Also, das ist, war ein sehr, sehr, sehr großer Teil meines Lebens in den letzten paar Jahren und dafür bin ich super dankbar. Und ich, genau, einmal ein großes Danke an euch, also die mit mir in der Aufnahme sitzen, die diesen Weg gemeinsam mit mir gegangen sind und ich hoffe auch noch weitergehen werden, denn ich freue mich auch sehr, dann weiter dabei zu sein im Sinne von zu hören und also zuzuhören und natürlich auch irgendwie im Austausch zu stehen. Und auch natürlich ein riesen Dankeschön an euch, die Hörerinnen und Hörer. Ganz egal, ob ihr eine Folge, zwei Folgen, 10 Folgen oder über 100 Folgen gehört habt, dabei wart, auf Twitter oder auf Insta oder wo auch immer mal geschrieben habt. Das ist wirklich, also das ist wirklich ein unglaublich schönes Gefühl. Macht mich auch sehr stolz und genau, vielen, vielen Dank an alle. Und so, und das war's jetzt, denn wir haben noch einiges zu besprechen, diese Folge, aber nur von mir das große Dankeschön und genau, vielleicht hören wir uns dann ja irgendwann nochmal in, aber dann als Gast in diesem schönen Podcast.
Ja, also ich, du sprichst ja ein paar Sachen an, also das kann ich von allen hier, ohne sie gefragt zu haben, vorneweg sagen, du kannst wiederkommen, wann du möchtest. Also dem Moment, in dem du über Tottenham reden möchtest oder so, kannst du gerne bei einer Folge dabei sein. Also es kam für uns ja nicht, es kam für mich nicht überraschend, ich muss von mir reden. Du hast ja im Januar intern, das haben wir ja nicht im Podcast erwähnt, glaube ich, außer
ich glaube nicht.
Hast du ja schon gesagt, dass du weniger dabei sein kannst. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich schon ein bisschen erwartet, dass du sagst, schaffst den Podcast als Ganzes nicht mehr. Deswegen hat mich die Entscheidung dann nicht überrascht, aber trotzdem hart getroffen. Es hat sich ein bisschen angefühlt, als eine Freundin mit mir Schluss gemacht. also es hat mich wirklich, wirklich einige Tage ordentlich beschäftigt. Weil du sagst es, wir sind jetzt seit über 3,5 Jahren, machen wir diesen Podcast zusammen. Jan ist es später dazu gekommen, aber wir drei, David, Max und ich, sind halt wirklich von Anfang an dabei. Und der Podcast hat uns, glaube ich, in alle drei in ganz unterschiedlichen Lagen einfach begleitet und ist manchmal schwieriger umzusetzen, manchmal einfacher umzusetzen, den Podcast ins Leben unterzubringen. Und deswegen, ich glaube, auch alle HörerInnen werden einfach nachvollziehen können, ist, wenn du einen vollen Terminplan hast und dann eben noch soziale Verpflichtungen etc., dann ist es einfach manchmal schwierig, alleine die Spiele zu gucken, ja. Da fängt es ja schon an. Und dann sich eben auch nochmal auf einen Podcast vorzubereiten und dann nochmal eine Stunde beim bei der Podcastaufnahme zu sein. Das ist nicht so einfach. Das haben wir ja auch im letzten Jahr auch immer wieder mal erwähnt, dass es einfach schwieriger wird. Je voller unser Terminkalender wird, desto schwieriger wird es eben, da eine klare Struktur zu haben. Also wir haben ja auch überhaupt, ich sage ja mittlerweile auch jedes Mal, so kein Plan, wann die Folge kommt. Irgendwann wird sie schon kommen. Mhm. Und ja, für dich war es halt jetzt, wie gesagt, zu viel, zu integrieren. Das ist ja schade, aber ich glaube, wir können ja für alle sprechen, wenn ich sagen kann, wir können die Entscheidung absolut nachvollziehen. Aber ja, wie gesagt, du bist jederzeit eingeladen und ja.
Darauf freue ich mich schon.
Punkt. genau, und einfach, das habe ich dir auch schon privat geschrieben, das werde ich dir nach der Aufnahme auch nochmal sagen, aber einfach danke. Also vor 3,5 Jahren haben wir uns nicht gekannt und die letzten 3,5 Jahre warst du ein wichtiger Teil meines Lebens und dafür kann ich nur Danke sagen und ich hoffe, die HörerInnen ja genießen die letzte reguläre Folge mit dir.
Das hoffe ich auch.
Jetzt würde ich sagen, wir gehen noch mal zurück zum Fußball, denn wir haben noch 6 Minuten, dann muss Jan das weg. genau. Zurück zu Leeds. ich fand es ein eigentlich ganz solides Spiel. Also auswärts bei Leeds ist aktuell keine einfache Aufgabe. Mich hat die Aufstellung ein bisschen überrascht. Ich bin ja von Mathys Tel als Neuner jetzt nicht so der allergrößte Fan. Er hat das ganz okay gemacht in dem Spiel, aber hat jetzt mich auch nicht vom Gegenteil überzeugt, weil das Tor ist genau da, wo ich ihn sonst haben will. Im Halbraum, irgendwo, links oder rechts. Odobert hat irgendwie ein paar schöne Ansätze gezeigt. Er muss sich einfach mehr trauen, aber ich glaube, so das, was gerade so ein bisschen rumgeht, ist dieser Clip, wo er sich in der eigenen Hälfte aufdreht und dann diesen schönen Pass auf 14 Odobert spielt. Xavi Simons auf der 10 fand ich ziemlich cool. Also hat mir Spaß gemacht und verspricht viel. Das zentrale Mittelfeld bestand wieder aus Joao Palhinha und dem Mann, von dem ich in der letzten Folge gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mit ihm den Vertrag verlängern würde. Tottenham, mit dem müssen wir den Vertrag verlängern. Rodrigo Bentancur. Yeah. Wie ist eure Gefühlslage da? Also mit Jannis habe ich ja darüber geredet, dass es rein kaderplanungstechnisch vielleicht Sinn ergeben würde, Bentancur abzugeben, auch wenn ich ihn als Spieler, wie gesagt, an sich mag. Aber da haben die Spurs mir direkt einen Riegel vorgeschoben.
Ja, ich glaube, sein Vertrag lief er jetzt kommenden Sommer aus, ne? Und die Tatsache, dass auch nicht kommuniziert wurde, wie lange sein neuer Vertrag läuft, lässt mich so ein bisschen deuten, das ist wirklich jetzt reine Spekulation, dass er jetzt keinen neuen 5-Jahres-Vertrag bekommen hat, sondern dass das eher so eine 1 bis maximal 2 Jahres-Verlängerung ist, auch mit dem im Hinterkopf mit dem Gedanken, dass man ihn nicht, dass er schon noch einen Marktwert hat, trotz aller Frustration, dass es, glaube ich, ein Spieler ist, den man im Gegensatz zu einem Wan-Bissaka, glaube ich, ganz gut noch weiterverkaufen kann. Insofern hat das, glaube ich, auch wirtschaftliche Gründe. Fußballerisch, sportlich, kaderplanungstechnisch, wie du gerade schon gesagt hast, ist jetzt, glaube ich, Bentancur nicht der Spieler, um den wir unser Mittelfeld bauen sollten und auch werden, mag ich jetzt mal zu behaupten. Aber es ist so eine ähnliche Situation wie auch bei, ja, zum Beispiel einem Ben Davies, auch wenn der jetzt schon wesentlich länger im Verein ist, dass du, glaube ich, ein paar Spieler hast, die du so ein bisschen als die älteren Spieler, die Jüngeren an die Hand nehmen sollen, dass du da vielleicht versuchst, gut, du hast auch Palhinha, der ist sogar noch älter als Bentancur, aber der ist auch nur ein Leihspieler, dass du halt ein bisschen Kontinuität vielleicht noch im Kader bewahren möchtest und dadurch, dass wir ja sehen, gerade dass Bissouma ganz klar aussortiert ist und dass der bei der nächstbesten Gelegenheit den Verein verlassen soll, ist das eben Bentancur und Thomas Frank scheint ihn ja auch sportlich noch, er spielt ja regelmäßig, sogar sehr regelmäßig und deshalb glaube ich, dass das eine kurzfristige Verlängerung ist, um ein bisschen Stabilität im Kader zu behalten und wirtschaftlich sich abzusichern. Ich würde tippen, bis er hat seinen Vertrag jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert, bis 2027, wäre mein Guess. Und dann wird man im Sommer oder im Winter, darauffolgenden Winter, dann mal schauen, wie man quasi weitergeht. Und zu dem Zeitpunkt ist er dann ja, glaube ich, auch, hat er die 30 dann auch schon überschritten. Und ist dann auch wahrscheinlich fußballerisch so langsam auf dem Weg wieder Richtung, auf dem absteigenden Ast. Wenn er das nicht jetzt schon ist.
Und Jannis, ein Abschlussstatement, bevor du gehst.
Ja, wir haben ja über die Bentancur-Thematik letzte Folge schon ziemlich viel geredet. Wenn du ihn verlängert hast, um dann noch ein bisschen Geld rauszuholen, okay. Es sind halt so Spieler, mit denen du stagnierst, wenn du sie langfristig behältst. Ja. Ian Richarlison meiner Meinung nach auch. Was ich noch sagen wollte, ist, du hast eben kurz Bissouma angesprochen. Ich habe in eure Folge mit dem Lukas, dem Brighton-Experten, reingehört. Da konnte ich ja leider nicht dabei sein. Und der hat ja Bissouma kurz angesprochen, dass er den eigentlich als Top-Fitter sieht. Und das ist ja echt schade, dass der so unprofessionell ist. Ne? Ich würde den echt jetzt gern mal auf dieser Doppel-6 sehen, in einer etwas anderen Rolle als unter Ange. Ich glaube, das könnte wirklich richtig gut sein, aber man kann nur träumen und hypothetisch reden. Ich verabschiede mich an der Stelle aus dieser Folge. Euch noch viel Spaß, Felix, David, Max und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
Tschüssi. Ciao, ciao. Janis muss auf die Alm zu Bielefeld gegen Schalke. Was ein sehr, sehr triftiger Grund ist, jetzt diese Podcast-Aufnahme früher zu verlassen. Viel Spaß.
Danke, ciao.
Ich hätte es mehr als gut nachvollziehen können, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Aber mir ist ein Gedanke bei Ventacore gekommen, den ich habe im, keine Ahnung, so Ende 2022, also Anfang zweiter Kontersaison, habe ich euch mal eine Frage gestellt, oder wir haben im Podcast mal darüber geredet, für wie viel Geld wir Bentancur und Pierre-Emil Højbjerg gehen lassen würden. Da waren die beiden nämlich eine Zeit lang unfassbar gut nebeneinander. Und ich habe jetzt die Folge nicht gesucht oder so, aber ich erinnere mich, dass wir bei Bentancur irgendwie bei 70 Millionen waren. Und fand ich irgendwie ganz interessant, weil wie gesagt, ich mag Bentancur als Spieler, ist irgendwie ziemlich well-rounded, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass er nach seiner schweren Verletzung nie in der gleichen Form zurückgekommen ist, wie der Spieler, der er vorher war.
Ja, das hätte ich auch gesagt. Diese Verletzung merkt man auf jeden Fall.
Es ist... Er war halt auch einfach vor 3 Jahren, du sprichst das gerade an, war halt auch einfach noch in seiner Peak. Und ich finde, das ist sowieso für mich teilweise so, die letzten 3 Jahre sind so verwischend, so ein bisschen verschwommen. Kam mir sehr schnell vor, aber in 3 Jahren kann halt auch körperlich, also passiert nochmal was so, ne? Ich meine, gut, er ist jetzt 28, jetzt eigentlich immer noch in seiner Peak, aber das ist nochmal was, auch nochmal was anderes.
Crazy.
Wie gut es mir vor 3 Jahren noch körperlich noch ging.
Ja, voll schwere Verletzung.
aber ihr wisst doch, was
ihr wisst wenn, doch, wenn was ich das Knie nicht hätte, würde ich heute im Mittelfeld bei Tottenham spielen. Ja, es ist halt, also wie gesagt, Bentancur ist halt schwer zu schätzen. Wenn es wirklich primär darum geht, einfach seinen Marktwert zu sichern, dann ist es natürlich völlig fair. Aber ich meine, wir haben keinen einzigen quasi Deep-Lying-Playmaker in der Mannschaft, der das Spiel von hinten heraus aufbauen kann. Wir haben dafür 18 Achter oder Box-to-Box mit Fielder gefühlt. Und es wäre rein ja, kaderplanungstechnisch für mich halt sinnvoll, wenn man Bentancur gegen einen Spieler... Wie gesagt, den bekommen wir eh nicht, aber halt das Spielertyp Adam Wharton abgeben würden. Und ich glaube, dann wären wir deutlich, deutlich besser langfristig. Aber ja, mal gucken. Ich fand Bentancur jetzt gestern ganz okay. Mich hat die Kombi aus Bentancur und Palinja nicht so sehr aufgeregt wie sonst. Ja. That being said, bauen wir eh nicht durch die Mitte auf. Also, wir spielen halt dauernd lange Bälle auf die Flanken, so dann kann man das Mittelfeld natürlich direkt überbrücken, aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass das langfristig sinnvoll ist, das so zu machen. Also das ist ein Tool, was du in deinem Repertoire haben solltest, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn das langfristig wirklich der Plan ist, das eigene Mittelfeld in jedem Spiel so zu überbrücken, dann kommen wir irgendwann in unsere Grenzen. Aber naja, gestern hat es ja in einem gewissen Rahmen funktioniert.
Wie war Leeds denn so eigentlich? Ich finde das ja wegen Farke, also ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber ich habe da so ein bisschen dann auch Sympathien, weil ich den ganz gerne mag.
Die haben die sich angestellt. Ich hab gestern irgendwie, also prinzipiell teile ich deinen View eigentlich, aber gestern fand ich sie irgendwie ein bisschen unsympathisch, so die Leeds-Mannschaft, aber das war wahrscheinlich nur im Eifer des Gefechts irgendwie dann am Ende. Ich weiß nicht, ist irgendeine Situation, mir fällt es gerade nicht ein, war da, wo ich so dachte, boah, ey, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Puh, was sagst du, Felix? Also, ich fand, sie waren bisschen eklig zu bespielen.
Yeah. By the way, auch eine bodenlose Schiedsrichterleistung. Also wirklich einfach nicht irgendwie gegen Tottenham oder gegen Leeds, einfach was zur Hölle da gepfiffen wurde. Das ist wirklich dem Spiel auch gar nicht gut getan. Man merkt schon, dass, also es ist so, überrascht mich tatsächlich ein bisschen, weil eklig zu bespielen ist das allerletzte, was ich mit einem Pfarke-Team eigentlich verbinde. Also wenn man sich daran erinnert, wie sein Gladbach-Team war, das war das zahnloseste Fußballteam, das ich jemals gesehen habe. Die haben entweder gut gespielt oder wurden...
Dann kommen nochmal drei andere Gladbach-Mannschaften seitdem, denen für die das mindestens genauso gilt. Oder?
Ja, fair. Aber weiß ich nicht, ich mag Farke ja auch ganz gerne, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie eklig zu bespielen sind. So ein bisschen, ich habe tatsächlich zum gestrigen Spiel, also ich habe es genauso geguckt wie sonst auch, aber gar nicht so unendlich viel taktisch zu erwähnen, was mir jetzt so extrem aufgefallen ist. Wie gesagt, das, was mich am meisten stört, ist der Aufbau über die Flügel. Also, wie gesagt, kannst du schon mal machen, aber wirst irgendwann an deine Grenzen kommen, wenn die Gegner das gut zustellen. Mokudos kann dir sehr, 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 sehr viele Bälle festmachen, aber das kann er halt auch nicht gegen jede Mannschaft machen. Also ich meine, wenn da Arsenal kommt und die mit ihren vier Innenverteidigern da rumdümpeln, könnte es halt schwierig sein, über die Flügel aufzubauen, aber who knows, vielleicht täusche ich mir. Aber Leeds, schwierig zu bespielen, ich fand es ein bisschen eklig, aber Tottenham war schon die bessere Mannschaft, auch wenn diese XG-Werte, die da rumdümpeln, etwas anderes erzählen wollen. Jetzt so mal an alle Leute, die diese Werte sehen und sie nicht interpretieren. Die hatten einen Tap-In. Das ist eine XG-Chance von 0,98 oder so. Also es ist in dem Moment, in dem dem der Ball quasi schon im Tor ist, ist es der XG-Wert unendlich hoch. Und dann kannst du das natürlich nicht als, boah, die hatten noch so viel mehr Chancen werten, sondern das war dann halt eine große. Und ist eigentlich, dass Tottenham unfassbar gut war, aber ich fand sie offensiv, ganz persönlich, war das beste Spiel diese Saison, was nicht gegen einen der ganz großen Vereine, also halt wie City oder PSG war. Ja. Das hat auch viel an Xavi Simmons für mich gelegen, absolut, der einfach viel kreiert hat. Du merkst einfach, erinnere mich vor allem an die zwei Szenen. Einmal dieser Heber über die Abwehr in den Lauf von Porro.
Der war nasty, der war wirklich nasty.
Und einmal macht er einen Schritt in die Mitte rein und schickt dann Udogi in den Strafraum. Ist leider auch nichts Großes draus entstanden, aber es waren so die zwei Situationen, wo man einfach gemerkt hat, okay, mit ihm auf der 10 sind wir deutlich kreativer. Und also als mit Lucas Perival, der toller Spieler ist, aber für mich halt einfach eine Riege nach hinten muss. Also als Achter deutlich besser funktioniert und im Spielaufbau implementiert werden sollte, als Zehner, wo er dann wirklich für die Chancenkreierung an sich verantwortlich ist. Aber Xavi Simmons hat mir sehr gut gefallen.
Jo. Ja, das Muster bislang ist ja das, dass wir uns eben gegen diese vermeintlich tiefer stehenden, schwächeren Gegner schwerer tun. Und insofern, das hat mir jetzt auch gut oder besser gefallen, noch nicht gut gefallen, aber besser gefallen, dass wir auch mit Simmons auf der 10, genau wie du gesagt hast, Felix, da eher so wirkten, als dass wir Gefahr, also quasi nicht nur von Standards, nicht nur aus einer Standardsituation heraus Tore schießen können. Das war auf jeden Fall deutlich besser und mir hat auch Odobert, ich finde das immer so, also es klingt immer so ein bisschen blöd, aber wenn du halt sagst, die Ansätze. So, weil Ansätze sind halt auch nur Ansätze und nichts Konkretes, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Und ich weiß nicht wie, wahrscheinlich einfach nur durch Spielzeit, aber es ist halt dann, du kannst dir jetzt nicht viel Fehler erlauben, aber ich wünsche mir irgendwie, dass, also ich glaube, dass da mehr kommt. Ich glaube, und ich hoffe, dass da auch durch regelmäßige Spielzeit noch mehr kommt, denn das hat mir gut gefallen. Und genau, Kudus, der ja schon, also mal mehr, mal weniger, aber die ganze Saison über, glaube ich, einer der stärkeren Spieler ist in der Offensive der Spurs.
Der steht bei 5 Torvorlagen, ja. Und ich habe das nicht mitbekommen. 6 Scorer in 7 Spielen. Ja. Also mir war schon klar, dass er ein paar Tore vorbereitet hat. Da hat er auch im ersten Spieltag gleich 2 für Richarlison vorbereitet. Hm. Aber wenn du jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt so 3 vielleicht, vielleicht 4. Aber wirklich jetzt 6 Scorer in 7 Spielen, ja. Absoluter Top-Einkauf. Also er ist nach Romero für mich der aktuell klar beste Spieler dieser Mannschaft. Seine Entscheidungsfindung ist halt manchmal noch ein bisschen, aber sein Skillset, also vor allem wirklich seine Ball Retention, du kannst den Ball halt einfach quasi nicht abnehmen. Es ist so unendlich krass, wir haben halt so ein Outlet auf rechts außen, dass du dem kannst du einfach den Ball geben. In einer brenzligen Situation, der behält den einfach. Und im Best-Case-Szenario kreiert er dir sogar noch was. Also ist ja nicht so, der kann einfach nur den Ball da außen halten, sondern er ist ja auch ganz simpel einer der besten Dribbler der Liga. Und gestern hat er sich dann auch mal mit einem eigenen Tor belohnt. Wenn wir die gleiche Qualität auch auf links hätten, dann wäre es krass. Ja. Also Odobert, wie gesagt, bin ich voll bei David. Schöne Ansätze, aber auch nicht viel mehr. Ich hätte Mathys Tel gerne, oder ich will Mathys Tel halt unbedingt in dieser Position sehen. Odogi, der ihm links die Breite hält, bestenfalls Solanki im Sturmzentrum, der quasi auf ihn ablegen kann und ein Kudus, der vielleicht eine Flanke auf ihn spielt. Denn Tel hängt halt immer in der Luft, also als Neuner, wenn wir ja die Mannschaft hinten reinpressen. Es wirkt auch immer so ein bisschen, wenn man ihm so zuguckt, dann geht er aber zu den Kopfbällen im Strafraum hoch, aber es wirkt immer so, er weiß schon, er kommt da eh nicht hin. ich weiß nicht warum, aber das Gefühl habe ich immer, er springt immer nur so halb hoch.
Wobei, aber er hat einen richtig starken Kopfball gegen Leeds. Aber ich bin bei, also bin ich bei dir.
Ja, und genau, es ist meine Grundprobleme mit Tottenham und Thomas Franks Team, die bleiben. Der Spielaufbau ist für mich ein ganz großes Thema und die Chancenkreierung auch wie gesagt, wenn das ein deutlich besseres Spiel war und das in dem Moment, in dem Xavi Simmons sich auf der 10 festsetzt, sicherlich auch immer besser wird. Aber ich bin trotzdem gespannt. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich meine, wir stehen auf Platz 3 der Liga. Wir haben 7 Spiele, 14 Punkte, auch mehr als ich erwartet habe. Wir haben nur ein Spiel verloren. Das Unentschieden gegen die Wolves ist halt das, was ein bisschen wurmt. Weil so gegen Bournemouth kannst du verlieren, gegen Brighton auswärts unentschieden spielen, vor allem nach 2-0 Rückstand ist eigentlich auch voll okay. Wenn wir das Wolfsspiel halt nicht so verkackt hätten, dann wären wir dann sogar Erster? Nee, oder? Ich glaube, Arsenal hat einfach eine bessere Tordifferenz. Ja. Aber das wären stimmt, wir wirklich, ja, man, ja haben drei Tore mehr oder drei, eine Tordifferenz von drei, die besser ist, dann wären wir ja wirklich im Titelkampf, in Anführungszeichen. Also zumindest nach sieben Spielen halt quasi geteilt auf Platz 1. Und es ist voll schön, dass wir diese Punkte holen. Und ich bin wirklich gespannt, wo es dann halt am Ende, wofür es dann am Ende reicht. Wir haben ja, glaube ich, relativ, haben wir alle gesagt, dass wir Platz 5 sagen? Weißt du das noch? Wisst ihr das noch? Ich habe, glaube ich, Platz 5 vor der Saison gesagt.
Ich habe bestimmt schlechter gesagt, oder?
Aber ich weiß, ich habe auch im Kopf, dass du irgendwie 6, 7 oder 8 gesagt hast.
Ja, ich glaube, ich habe sowas eher gesagt.
Also es deutet für mich zumindest jetzt aktuell so viel darauf hin, dass man unter Thomas Frank halt auch einfach Punkte holt, weil die Basis so solide ist, dass man, also quasi das Gegenteil von Ange Ball, dass die Basis dir schon so viel bietet, dass selbst wenn du einen schlechteren Tag hast, vielleicht mal einen Punkt mit einem bestenfalls auch drei, aber eben das Ceiling von dem Fußball aktuell halt einfach deutlich niedriger ist. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wo es hingeht. Jetzt ist erstmal Länderspielpause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, genau, nächste Woche ist nichts.
Das ist wirklich
nervig.
Aber echt.
Das ist das erste Spiel vor der Länderspielpause seit ungefähr 48 Jahren, das Tottenham gewonnen hat. Ja, das ist wirklich verrückt. Ich glaube, die letzten 7 haben sie tatsächlich verloren, was ein wilder Step war. Mhm. Danach geht's gegen Aston Villa, die furchtbar in der Saison sind. Haben die schon gespielt?
Nee, heute. Heute Nachmittag. Ja, genau. Also wir nehmen an einem Sonntag auf, Sonntagmorgen.
Und das ist halt dann die Frage, wie es weitergeht. Also nach der Länderspielpause kommen dann hoffentlich Kolomani, der das toteste Leg hat, also wird immer von einem Dead Leg von Thomas Frank gesprochen, wirklich das toteste Bein hat, von dem ich jemals gehört habe. Hat im Training was abbekommen, ist 8 Wochen raus. Und Dominic Solanke sollte auch nicht mehr unendlich weit weg sein. Der ist jetzt, er hat sich jetzt noch eine Operation unterzogen. Die wollte er unbedingt umgehen. Die Frage ist halt immer, also ich bin kein Mediziner, vielleicht kann Max dazu zu mehr sagen, aber ich frage mich dann immer, was so ein ganz großes Risiko bei einem kleinen Eingriff ist. Also das wird ja jetzt auch von einem Small Procedure geredet, dass man da sagt, okay, man will es definitiv ohne Operation hinbekommen. Jetzt war er deswegen irgendwie 3 Monate raus und musste dann entscheiden, dass er ja es doch nicht ohne Operation kann. Und jetzt fällt er noch länger.
Wann war diese Operation jetzt?
Vor ein paar Tagen.
Ja, ist halt natürlich nach einer Operation, du hast dann natürlich immer schon die Zeit, die du brauchst, um nach der Operation halt wieder zu genesen, fit zu werden und so weiter. Aber warum die das nicht schneller machen, weiß ich auch nicht so richtig. Wir haben dann natürlich dann immer nur die, du hast dann natürlich auch ein bisschen so ein Bias, ne? Du hast dann natürlich die Fälle, wo es offensichtlich jetzt, man sich fragt, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Warum habt ihr nicht gleich einen Eingriff gemacht? Dann wäre er jetzt wahrscheinlich wieder fit. Da sind natürlich aber, du siehst ja nicht, wie es bei den anderen Leuten gelaufen wäre, wo dann nicht immer gleich eine Operation gemacht wird und die dann halt direkt, die dann doch wieder genesen und dann relativ schnell wieder auf dem Feld stehen. Also ist natürlich dann immer so ein bisschen, die Negativbeispiele hat man dann natürlich vor Augen. Aber ja, ich weiß auch nicht, das ist eh immer diese Entscheidungsfindung. Da hängt dann ja auch so viel Geld dran und Karrieren, wie läuft die Saison des Spielers und so. Ich möchte eigentlich nicht in der Haut der Ärzte stecken, das stelle ich mir jetzt schon schwierig vor. Ja.
Safe, ich meine, die medizinische Abteilung von Tottenham bekommt ja so unendlich viel, viel immer noch, Häme, ja. Hass und Hass, ja. Hass ab. So, keine Ahnung, ich bin der Allerletzte, der einschätzen kann, ob die einen guten oder schlechten Job machen. Aber nachdem die einmal komplett ausgetauscht wurden, ist es relativ unrealistisch, dass die jetzt auch richtig kacke sind. Sondern manchmal hast du halt einfach Pech. Und niemand konnte, hätte die James-Madison-Verletzung verhindern können, dass Kulusevski so lange ausfällt und so weiter. Das sind halt einfach keine Sachen, die in der Hand von der medizinischen Abteilung liegen.
Ja, wir hatten die ja,
aber ich freue mich.
Diese Mediziner, die hatten wir ja auch, die wurden vor 2 Jahren oder vor einem Jahr ausgetauscht und jetzt wurden sie im Sommer ja wieder alle ausgetauscht. Ne? Ich weiß nicht mehr, ob ihr das im Schirm hattet. Aber die sind jetzt 2-mal ausgetauscht worden. Ja,
ich tatsächlich nicht.
Ja. Ja, wenn ich das richtig verstehe.
Von den ganzen Verletzten, auf welchen Rückkehrer freut ihr euch denn am meisten? Und warum ist es Radu Dragu?
Ich freue mich tatsächlich am meisten auf Dejan Kulusevski.
Ja.
Das wollte ich auch nochmal erwähnen, generell so, auch gerade was das Thema Tore aus dem offenen Spiel, Kreativität, Offensive angeht. Wir spielen ja im Grunde genommen jetzt gerade mit einer komplett neuen Offensive. Son, Solanke, Madison und Kulusevski, diejenigen, die im letzten Jahr zusammen die meisten Tore für uns gemacht haben, sind alle aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei. Und ich glaube, ich freue mich am meisten auf die Rückkehr von Kulusevski und aber auch sehr auf die Rückkehr von Solanke. Kulusevski, weil ich sehr gespannt bin, in welcher Rolle er dann in das Team reinkommt. Ich würde ihn sehr gerne mal als Zehner dann sehen. Zehner mit Kudus auf rechts und Odobert oder Tell auf links, vielleicht auch Simons auf links, auch wenn da haben wir auch schon unsere Bedenken geäußert. Und Solanke einfach, weil er ist einfach nochmal ein anderes Level als Richarlison. Richarlison macht es jetzt bislang diese Saison nicht schlecht, hat ja auch schon einige Tore erzielt. Aber so wie Jannis, so wie
jetzt war es eher schlecht.
Ja, so wie Jannis jetzt auch eben schon gesagt hat, es ist niemand, der dich aufs nächste Level hebt und das ist, glaube ich, Solanke schon.
Ja.
Deshalb bin ich bei den beiden sehr, sehr gespannt und freue mich sehr.
Kolomani können wir halt alle überhaupt nicht einschätzen. Also wir haben ihn bei der Eintracht gesehen, da war er fantastisch. Dann PSG habe ich komplett ignoriert. Ich habe ihn, ich glaube, ein Juve-Spiel letztes Jahr gesehen. Mit ihm, da fand ich ihn auch ganz gut. Also potenziell ist das auch ein Spieler, der eine Qualität mitbringt, also eine Qualität bringt, die dich auch auf ein neues Level heben kann, aber die muss er natürlich erstmal beweisen. Aber ich freue mich einfach darauf, Solanke wiederzusehen und jemanden, der ja einfach unseren Spielaufbau so viel besser macht, denn der kann dir halt auch einen Ball festmachen. Und wenn du lange Bälle spielst und irgendwie das Mittelfeld versuchst zu überbrücken, ist Dominik Solanke eine fantastische Wahl. Auf Kulusevski freue ich mich aber natürlich auch sehr. Also es wäre schon mehrmals gesagt, dass ich gerne mal Xavi Simons, Kulusevski und Kulus gleichzeitig sehen möchte. Und dann Odobert, der die linke Breite hält. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Aber mal gucken. James Madison wäre natürlich auch mega, aber da wissen wir, dass er den Großteil der Saison ausfällt. Er ist allerdings trotzdem in der Leadership Group, die jetzt nach 48 Jahren auch mal rausgehauen wurde. Thomas Frank, der alte Prokrastinator, braucht 2 Monate länger, als er angekündigt hat.
Das stelle ich mir ungefähr so vor, also er hat so eine To-Do-Liste, so, ja, mache ich morgen.
Das fände ich aber, diese Leadership-Liste, ich meine, kristallisiert sich das nicht von selber heraus? Ich finde das alles ein bisschen komisch. Aber noch nie bei einem anderen Verein gehört, dass da so eine Leadership-Liste veröffentlicht wird, oder habe ich da was nicht mitbekommen?
Ja, nicht wirklich. Es wird sich sicherlich irgendwie so ein bisschen ergeben.
Eben, oder? Also, muss doch gar nicht groß angehen. Naja, egal, aber.
Es ist vielleicht auch einfach, dass die Leute dann halt nochmal, dass sie nochmal mehr Verantwortung übertragen wird als eh schon. So ein paar Leute kannst du halt vielleicht damit pushen.
Ja,
dieses Mal sind dabei halt Romero, obviously, und Mickey van de Ven, Ben Davis, James Madison und Guillermo Vicario. Und ein paar haben sich darüber aufgeregt, dass Vicario dabei ist. Das war aber klar. Also der ist halt, auch wenn man sich manchmal über ihn aufregt, gestern auch wieder Licht und Schatten. Springt er quasi an der Flanke vorbei und dann in der 95. Minute mit einer fantastischen Parade. Sonst finde ich das eine sehr, sehr gute Leadership Group. Ben Davis ist klar. Also das, der spielt vielleicht nicht mehr viel oder fast gar nicht. Aber wenn Ben Davis halt ein was ist, dann halt ein Leader und ein positives Beispiel für andere Spieler. Deswegen ist er da völlig verdient. James Madison als Co-Kapitän in der letzten Saison auch. Der Einzige, der wirklich, sag mal jetzt, überraschend in Anführungszeichen ist, der neu dazugestoßen ist, so richtig, ist Mickey van de Ven. Und das könnte auch jemand sein, den man eben so ein bisschen dazu pusht, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Ja, und ja, ich bin...
Vielleicht ein Thema
noch. Bin gespannt. Ja.
Achso, nee, dann, sorry, ich wollte nicht dich unterbrechen.
Wissen wir überhaupt, wer Co-Kapitän ist?
Ja, es war ja...
Also, der Stellvertreter
ist es? Es gab ja in den letzten Jahren ja schon nicht einen Co-Kapitän, sondern... oder
Romero, Son und... Son als Hauptkapitän, Romero und... Wie war das letztes Jahr?
Und Madison.
Ich glaube, dass Vicario wahrscheinlich wäre mein Guess, aber... Mhm. Weil er halt in der Regel immer spielt. Also, nicht immer, aber sehr häufig.
Ja.
Er ist der Stammkeeper. Ob man es mag oder nicht, er ist trotzdem Stammkeeper.
Ich finde, das wird auch alles ein bisschen zu kritisch gesehen.
Ja, wie gesagt, Vicario hat halt einfach gesagt, auf der Linie ist es so unendlich gut. Also wirklich, für mich wirklich einer der besten Torhüter Europas. In der Luft leider nicht stark und halt häufig, wenn er unter Druck gerät, dann eben halt mit dem Ball auch ein bisschen sloppy. Sag, mal gucken, wie es mit Kinski und Vicario weitergeht. Ich mache mir jetzt erstmal nicht so viele Sorgen oder versuche mich da jetzt jede Woche drüber aufzuregen. Aber Max, du wolltest ein Thema ansprechen?
Ja, ich wollte noch einmal fragen, wie sehr wir uns jetzt Sorgen machen müssen eigentlich so langsam. Bezüglich
Arsenal. Dass wir keine Chancen uns da spielen.
Bezüglich Arsenal.
Achso, ja, sehr, sehr, sehr große. Sehr, 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 sehr große.
Weil Liverpool sieht ja wirklich, so was ich mitbekommen habe, wirklich gar nicht gut aus. Und wer ist denn noch da? Also.
Niemand.
Wir.
Wir sind da.
Da habe ich kein großes Vertrauen dran. Das kann ich schon mal sagen.
Tottenham also, Premier League Titel.
Ich habe ein schlechtes Gefühl. Also habe ich jedes Jahr ja schon seit Ewigkeiten jetzt, schon seit irgendwie gefühlt 5 Jahren oder so. Aber ich weiß nicht.
Go Bournemouth!
Crystal Palace.
Crystal Palace, ja, das sind halt alles...
Stimmt, die spielen noch, die können an uns noch vorbeiziehen und Dritter werden. Ich glaube, wenn ich... wir haben ja die Saisonvorschau, unsere Tipps haben wir ja gemacht, bevor die Transferphase durch war. Und vielleicht hätte ich... Also ich habe Liverpool als Meister getippt. Vielleicht hätte ich es sogar noch geändert in dem Moment, in dem sie Isak zu Ekitike geholt haben. Nicht, dass das, wo ich sage, boah, Isak ist so ein schlechter Spieler, aber es ist so eine absurde Kaderplanung für mich. Du hast so gravierende Schwächen in der Breite, im Mittelfeld und der Innenverteidigung und entscheidest dich dann 250 Millionen für zwei Mittelstürmer auszugeben. Fand ich komplett absurd und ich glaube nicht dran, dass Liverpool sich in der Form fängt, dass sie dieses Jahr Meister werden. Dafür müsste Florian Wirtz extrem gut ankommen. Der tut sich aktuell noch sehr schwer. Und sie dürften halt gar kein Verletzungspech haben. Und Arsenal hat halt leider das gemacht, was in den letzten Jahren halt so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Die haben halt so einen unendlich breiten Kader, ne? Also können halt für gewisse Spieler, also ich meine, wenn Bukayo Saka ausfällt, können die halt drei andere Spieler bringen, die auch gut sind. Und wenn man mich jetzt fragen würde, auch wenn ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ich würde alles Geld auf eine Arsenal-Meisterschaft setzen. Also wenn ich müsste.
Ich befürchte auch.
Die sind einfach am weitesten von allen Mannschaften. Wir hoffen mal, dass sie einbrechen, weil sie irgendwie 18 Verletzungsausfälle haben. Hatten wir ja auch letztes Jahr. Kann ja passieren. That being said, waren bei denen letztes Jahr auch viele Leute verletzt. Aber, hoffentlich kommt noch was. Wie weit ist City weg?
Ich habe auch gerade geguckt, die spielen heute noch, nämlich, das ist so ein bisschen, aber
drei Punkte heute
wahrscheinlich gleich gegen Brentford, das sehe ich da schon. Auf City kann man
noch City könnte hoffen. Im Laufe der Saison halt sein, dass die sich so weit finden, dass sie wirklich sich im Rausch spielen. Das wäre für eine mögliche Arsenal-Meisterschaft oder halt, um das zu verhindern, sehr, sehr lobenswert. Denn die City hat definitiv den talentiertesten Kader der Liga, meiner Meinung nach. Aber halt auch einen riesen Umbruch und wie gut sie den halt managen, das wird sich erst im Laufe der Saison zeigen. Aber halt, wenn man Spieler wie Aiden Nuri, Ryan Cherky, Reinders etc. holt, dann hat man schon sehr, sehr viel Talent im Kader. Haben wir eigentlich noch was Großes zu besprechen? Wie gesagt, so unendlich unterschieden hat sich das letzte Spiel nicht von den anderen, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Auch wenn es besser war. Dann spielen wir jetzt, wie gesagt, erstmal als Länderspielpause, dann spielen wir gegen Aston Villa, wir spielen dann gegen Monaco, was ein Spiel ist, auf das ich mich irgendwie ganz freue. Irgendwie, immer wenn wir gegen so Mannschaften wie Monaco spielen, freue ich mich drauf. Einfach so ein großes, aber nicht eins der größten Teams des Landes. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie wenn man so gegen Dortmund spielt in Deutschland oder gegen die Roma in Italien, irgendwie solche Spiele. Habe ich Bock drauf. Ist da auch Adi Hütter immer noch im Amt? Ich krieg so gar nichts mehr mit.
Cool. Ich weiß nur, dass Eric Dyer das spielt. Ja, weiß ich nicht. Ja,
und sich gut macht.
Ja,
wird Trainer bei jedem Verein zum Publikumsliebling.
Immer noch Adi Hütter. Ja, ist ja auch einfach ein geiler Typ. So, also irgendwie wundert mich nicht so, aber.
Ja, ich meine, wir mögen Eric Dyer auch. Also, wir hätten ihm ja wirklich gegönnt, dass seine Karriere bei Tottenham konstanter funktioniert hätte. Dass er diese Hochphase unter Antonio Conte länger hätte halten können, denn da war er ja zwischenzeitlich fantastisch. Aber hat nach seinem Tottenham-Abgang ja auch noch eine schöne Karriere gemacht.
Das stimmt.
Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich nichts mehr groß zu besprechen. Wir können eigentlich die Folge hier zumachen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Vielen, vielen Dank, David, für über 3,5 Jahre schöne Mitarbeit. Wie gesagt, das wird hoffentlich höchstwahrscheinlich nicht die letzte Folge sein, in der du jemals dabei bist, aber bist eben ab jetzt nicht mehr ein reguläres Mitglied. Willst du abmachen?
Ja, gerne. danke, Felix. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt gerade ist es ein bisschen komisches Gefühl, könnt ihr sicher verstehen, aber nur nochmal, was ich eben auch gesagt habe. Danke, dass ihr dabei wart. Und bleibt dabei, auch wenn ich nicht mehr dabei bin, weil der Podcast wird trotzdem natürlich der Ort sein für deutsche Spurs-Fans. Und das ist auch nochmal ein tolles Gefühl irgendwie, dass es gibt da draußen viele deutsche Spurs-Fans. Man muss sie nur finden. Und ich freue mich, dass wir da auch ein paar zusammengebracht haben und das auch weiterhin tun werden, denn dieser Fußballverein ist einfach trotz mancher Macken und mancher Fehler ein echt sehr schöner. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen mit euch. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut. Wir werden uns nochmal hören. Da bin ich mir sicher. Da freue ich mich drauf. Und bis dahin, come on you Spurs.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.